Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Fabelhaft ist Apfelsaft. Aber ausländische Billigkonzentrate stossen den Thurgauer Moster sauer auf. Die Berner sind tiefig. 30 Gemeinden haben Stimmzettel zu früh entsorgt. Mit gravierenden Folgen. Und alles andere als sexy. Eine Aargauer Schule und ihres Mittel gegen zu tiefe Ausschnitt und Hotpants. Regional diagonal. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Bei den Produzenten von Schweizer Apfelsaft gären's. Der Grund ist, dass die Grossverteiler immer mehr Apfelkonzentrat aus dem Ausland importieren. Das kommt billiger. Ein Schlupfloch in der neuen Zollverordnung macht die Import möglich. Die Thurgauer muss drehen, wenn sich das aber nicht einfach so gefallen lässt. Sascha Zürcher.
Jetzt sieht man es wieder. Die ersten Bauern mit Traktorladungen voll Äpfel sind unterwegs in die Mostereien. Der Ernst Möhl ist Besitzer von der gleichnamigen Mosterei zu Stachen im Thurgau. Das ist die zweitgrößte Mosterei in der Schweiz. Die Mostobsternte hat dieses Jahr ungewöhnlich früh angefangen. Es dürfte eine Rekordernte geben. Und trotzdem macht sich der Ernst Möhl Sorgen. Weil Grossverteiler auf ausländisches Äpfelkonzentrat setzen, stehen im Laderegal die billigeren Äpfelsäfte aus dem Ausland, gerade neben den teureren einheimischen Produkten.
Das ist natürlich für die Schweizer Landwirtschaft schon nicht erfreulich. Und ja, für uns Moster natürlich auch nicht. Weil wir so eigentlich natürlich sehr billige Konkurrenz bekommen.
Und die Zahlen, die reden eine deutliche Sprache. Rund 10'000 Tonnen einheimische Mostobst dürfte vom billigen Import verdrängt werden das Jahr. Es gäbe einen eigentlichen Kannibalismus auf dem Markt, klagt der Ernst Möhl weiter. Doch es ist nicht nur, dass Grossverteiler auf billigeren Äpfelsaft aus dem Ausland setzen. Noch viel schlimmer sei, dass der dann auch als Schweizer Äpfelsaft verkauft werde.
Das ärgert mich unheimlich, oder? Dass 100% ausländische Säfte drin sind, Verpackungsmaterial wahrscheinlich auch aus dem Ausland kommt, und dass so etwas unter einem Schweizer Fähnchen verkauft werden kann, das ist unglaublich, oder?
Um sich dagegen wehren, haben sich Obstbauern und Mostobstverarbeiter wie eben die Mosterei Möhl, Ramseier und auch Turella zusammengeschlossen. Sie wollen sich nicht einfach so aus dem Markt drängen lassen und bieten den Grossverteiler Paroli. Kämpferische Aktionen, wie zum Beispiel eine Strassendemonstration, sind keine geplant. Man schlägt lieber leislige Töne an und trifft sich hinter verschlossenen Türen zu strategischen Sitzungen und heckt dort zum Beispiel aus, wie man das Image vom Schweizer Apfelsaft könnte aufpolieren.
Wir haben unser Werbebudget erhöht. In diesem Jahr über Plakatwerbung, Inseratwerbung sind an vielen Anlässen dabei. Und ich denke, es wäre schon noch etwas zu machen auf dem Markt, wenn man sich anstrengend tut.
Der Thurgauer Mostereibesitzer Ernst Möhl gibt die Hoffnung also nicht auf, dass gerade in dem Jahr, wo es viele einheimische Äpfel herum hat, möglichst viele Konsumenten den Durst mit echtem Schweizer Schorli, Äpfelsaft oder saurem Most löschen.
Die Sorge um den einheimischen Äpfelsaft zum Most in dir. Mit ganz anderen Problemen schlägt sich zurzeit die Berner Behörden um. Sei es aus Übereifer, aus Versehen oder weil man gerne Ordnung hat. 30 Gemeinden im Kanton haben Stimmzettel von einer Abstimmung im letzten Februar entsorgt. Und mit dem einen ziemlichen Blödsinn gemacht. Jedenfalls kann man wegen ihnen extrem knappe Abstimmungsergebnis von dortmal nicht mehr überprüfen. Der Kanton sagt jetzt, die Abstimmung über die kantonale Motorfahrzeugsteuer muss wiederholt werden. Eine Konsequenz aus 30 kleinen Fehlleistungen. Toni Koller.
Zum Beispiel in Langenthal. Nur schon da sind 4'900 Stimmzettel nicht mehr vorhanden. Dabei hat doch das bernische Verwaltungsgericht auf eine Beschwerde hin im Juni befohlen, sämtliche Zettel nochmal auszuzählen, weil bei dieser Abstimmung nur 363 Stimmen der Unterschied gemacht haben. Aber eben, die Langenthaler Zettel sind fort. Der Stadtschreiber Daniel Steiner ist zerknirscht.
Ich habe mich selber, seit ich es weiss, immer wieder müssen an den Gedanken gewöhnen. Aufgrund von einer Falschbeurteilung von einem Mitarbeiter von uns, der gemeint hat, die Dauern ganz rechtskräftig sind die Kisten entsorgt worden. Wenn man die Abläufe kennt, kommt immer wieder auch bei mir der Moment, wo ich muss sagen, das kann ja nicht passieren. So.
Aber es ist passiert. Alles in allem sind im ganzen Kanton 18'000 Stimmzettel schon vernichtet, gehüttert, geschreddert, im Altpapier verschwunden. Jetzt, wo die Kantonsregierung wegen dessen die Wiederholung vom Urnengang bekannt gegeben hat, hat sie auch die Liste von den 30 fehlbaren Gemeinden publiziert. Peinlich, peinlich, auch für Zwösimmen, wo der Gemeindeschreiber Urs Mattis wirkt.
Leider habe ich irgendwie aus Versäumnis oder weiss nicht was für Gründen nicht mitbekommen, dass da eine Beschwerde hängig ist. Und wir müssen selbstverständlich auf unsere Kappe nehmen. Wenn man es gewusst hat, hat man die nicht vernichtet, das ist ganz klar.
Gut, gerade so tragisch nehmen müssen wir das als, ja, vielleicht nicht.
Also ich schaue es ein bisschen halb so wild an, also das schlimmste Vergehen ist, was ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, bin ich zufrieden mit mir.
Seit dazu sind wir Gemeindeschreiber Mattis. Aber er und seine 30 Kollegen und Kolleginnen haben trotzdem Grund zur Beunruhigung. Gemeindeschreiberin Karin Lütti von Riggisberg, die 900 Stimmzettel zu früh vernichtet hat.
Also was die Staatskanzlei beschließt, weiss ich nicht. Wir warten einfach mal bange ab und schauen, was passiert.
Wer nämlich Abstimmungsmaterial vorzeitig fortschießt, verstoßt gegen klare kantonale Vorschriften. Darum untersucht die bernische Staatskanzlei jetzt in jeder einzelnen Gemeinde genau, wie es dazugekommen ist. Und je nachdem dürfte es dann für die Gemeinden eine kräftige Busse absetzen.
Früher Französisch. Tausende von Schulkindern in der Deutschschweiz bringen in diesen Tagen ihre ersten französischen Wörter über die Lippen. Sie lernen mit neuen Büchern, die «Millefeuille» und «Envol» heissen. Alte Lehrmittel wie «Oniva» und «Bonchance» werden nach bis nach ausgemustert. Mit «Bonchance» geht auch ein Ära zu Ende. Die Marionetten Pierrot und Pierrette und auch die Familie Châtelain, die die Schulkinder fast 30 Jahre lang begleitet haben, sagen adieu. Bei unserem Basler Korrespondent Gaudenz Wacker, der auch mit Bonchance Französisch gelernt hat, kommt ein bisschen Wehmut auf.
Hey, ist das eine Aufregung gewesen, selbst mal in den 80er Jahren. Da steht unser ehrwürdiger Primarlehrer, ein reiferer Herr, alte Schule, nach der Sommerferien plötzlich mit zwei Kasperli-Figuren vorne. Mit Pierrot und Pierrette muss er jetzt der Max machen, redet ein komischer, fremder Spruch und muss auch noch das Kassettengrätchen chattern.
Bonjour les enfants!
Bonjour Pierrette!
Ça va?
Oui, ça va.
Et le français? Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Sehr gut ist es gegangen, das Franzi-Lehren. Nicht nur dank Pierrot und Pierrette, sondern auch dank der Genfer Familie Châtelain, die wir im Bonchance gleich kennengelernt haben. Hund, Katz, drei Kinder, Pascal, Caroline et Mireille, die Mutter offiziell Fotografin, aber eigentlich schon Hausfrau, und der Vater, ein Pilot. Das war noch vor der Ära der Billig Airlines. Ein stolzer Swissair-Kapitän, der sich amigs fernmündlich von exotischen Destinationen schnell daheim meldet. Am Festnetztelefon.
Hallo?
C'est toi, Pascal?
Oui, c'est moi. Bonjour, Papa.
Bonjour, Pascal. Passe-moi Maman, s'il te plaît.
Klar ist, Bonchance aus heutiger Sicht eine veritable Zeitmaschine. Rückwärts. Nur schon das, eine fünfköpfige Familie, der Vater ständig weg, die Mutter daheim im Kochschurz. Bei der Auto-Ecole, der Fahrstunde, baut der Fräulein schon beim ersten Rückwärts-Einparkieren einen grandiosen Blechschaden. Und die Zeichnungen im 70er-Jahr-Stil habe ich schon in den 80er museal gefunden. Aber die Châtelains sind halt irgendwie ein Teil von uns geworden. Die harmlos treuherzigen Familiengeschichten, eine Konstante im chaotischen Schulalltag. Und gesungen habe ich sowieso gern. Adieu, bonne chance,
sagt der Gaudenz Wacker. An den Schulen ändern sich nicht nur die Lehrmittel, nein, auch die Mode der Jugendlichen. Und die ist nicht nur das Reisten im Aargauer Fricktal Thema, dort aber hat man genug von ultra kurzen Miniröcken und Ausschnitt bis an den Bauchnabel. Schülerinnen, die die Grenzen überschreiten, die müssen ein T-Shirt in Übergrösse anlegen. Seit zwei Wochen sammelt man jetzt Erfahrungen. Alex Moser.
Es ist ein Problem, das die meisten Schulen haben. In den höheren Oberstufenklassen, also mit 14 aufwärts, interessiert man sich plötzlich für das andere Geschlecht. Und zum gut ankommen ist dann ein sexy Outfit hilfreich. Aber neben den Balzereien auf dem Schulhausplatz gibt es eben auch noch die Arbeit in den Klassenzimmer. Und dort sollte der Stringtanga von der Schulkollegin nicht unbedingt sichtbar sein. Die Stufenleiterin von der Kreisschule Laufenburg, Susanne Loser, besteht auf einen gewissen Dresscode.
Es geht um einen Ausschnitt, dass man wirklich keinen tiefen Ausschnitt hat. Unterwäsche sollte nicht sichtbar sein, keine Hotpants anlegen und vor allem auch mit Make-up und Schmuck und Parfüm. Wenn das übertrieben daherkommt, dann passt das nicht zur Kleiderordnung.
Und wer die Regeln nicht einhält, muss an der Schulkeiste ein XXL-T-Shirt anlegen. Eine Strafe, die es übrigens auch an anderen Schulen gibt. Susanne Loser fordert ein bisschen Stil am Arbeitsplatz Schule.
Wir sind hier am Arbeiten und am Lehren und ich finde, in der Freizeit kann man dann wirklich sich so anlegen, wie man das möchte. Und es gibt ja auch wirklich gewisse Sachen, die man sonst auch nicht, man geht auch nicht mit gewissen Anlegungen an bestimmte Orte her. Und für die Schüler ist es manchmal, dass sie halt dann die Schule mit der Freizeit verwechseln und finden, sie müssen hier ihre ganze Mode präsentieren.
Auch die 9. Elena legt Wert auf ihr Outfit und geht damit aber auch an die Grenzen der Kleiderordnung. Darum hat sie auch schon mit einem riesen T-Shirt rumlaufen.
Ich habe mich jetzt extra für die Ordnung schon weniger Ausschnitt angelegt und so, aber es ist halt trotzdem immer noch zu viel. Ich habe jetzt schon zweimal eben das XXL-T-Shirt anlegen. Und ich finde auch vor allem einfach in unserer Klasse ist es mega streng. Also unsere Lehrerin hat, glaube ich, am meisten schon XXL-T-Shirt verteilt.
Das XXL-T-Shirt hat aber auch eine Wirkung gehabt. Der Elena, ihre Mutter, ist aufmerksam geworden auf den Kleiderstil der Tochter und hat zuerst einmal gestaunt, dass Elena gegen die Kleiderordnung der Schule verstoßen hat.
Also meine Mutter, sie schaut jetzt immer, bevor ich gehe, extra, was ich anhabe. Und sie hat eigentlich bis jetzt immer gesagt, es ist gut und so, aber für die Lehrerin ist es dann trotzdem nicht gut gewesen. Und ja, also sie findet nicht, dass es zu wenig ist. Früher habe ich mir schon weniger angehalten, sie hat es jetzt auch gesagt, aber ich habe mich jetzt verbessert, findet sie auch. Aber
die Idee mit dem XXL-T-Shirt hat übrigens Rückhalt bei den Schülern. Sogar der Schülerrat steht dahinter. Ein Bub hat treffend gesagt, man sehe jetzt halt nicht mehr so viel von den Mädchen, dafür können wir sich besser auf die Schule konzentrieren.
Ja, viel Konzentration. Das brauchen auch die muskulösen Männer, die mit Motorsäge und schweren Schuhen im Wald rumlaufen. Als rauche Leute gelten die Forstarbeiter. Dabei haben sie jetzt gerade wieder bewiesen, dass sie viel Feingefühl haben. An der Schweizer Meisterschaft der Holzhauerei gestern zu Luzern. Knapp 70 Forstleute, die zu den besten in ihren Kantonen gehören, haben sich gemessen. Die Miriam Eisner hat die Stimmen eingefangen.
Also mein Name ist Balz Recher, ich komme vom Baselbiet aus Zeven.
Von Zürich und bei der Köbi Scherro.
Und bei den Niederberger Andi, bin 60 Säger Jens.
Dattwiller Hans aus Basel-Land.
Das sind einfach alles angefressene Berufsleute, die hier sind, die einfach ein bisschen mehr machen wollen als der Durchschnitt.
Da kannst du wirklich die messen. Bist du oder bist du nicht?
Man will wissen, wer ist der Chef im Platz, der Beste.
Wie sagt man denn Berufsseher? Wir können etwas. Wir sind nicht Hobbygärtner.
Also in dieser Arena sind sie am Arbeiten. Der Wettkampf besteht aus 5 Disziplinen. Eine Disziplin hat bereits stattgefunden, eine Königsdisziplin. Das ist das Fällen von einem Baum, von einem richtigen Baum im Wald. Hier sind jetzt noch die 4 sogenannten Platzdisziplinen. Das ist der Kettenwechsel. Dann haben wir Kombinationsschnitt und Präzisionsschnitt. Und zum Schluss ist die Enttastung.
Ja, Präzision, Geschwindigkeit, Beherrschen von der Motorsäge.
Das geht zuletzt wirklich einfach um Millimeter, oder? Und dann noch irgendeine falsche Bewegung und schon verrutschst du den Laden. Ja, Konzentration ist alles, ja.
Da will ich in Ruhe mit seinem Skalpell machen, können wir mit der Motorsäge auch.
Es ist halt wettkampfmäßig, das muss man sicher gut einüben.
Ich trainiere sehr viel auf die Wettkämpfahnen, auf jeden Fall. Doping! Nein, ist gar nicht Doping, ist nur ein bisschen der Geschmack von der Motorsäge. Das ist das beste Doping eigentlich. Wenn du in den ersten 3 Plätzen bist in einer Disziplin oder zuletzt kommst du Medaillen über, aber sonst da ist gar nichts. Da drehst du einfach irgendeine dreckige Sage heim und ein bisschen Sache mählen. Ja. Und halt eben, schönen Tag und ja, ja.
Gewonnen hat die Schweizer Meisterschaft bei den Profis übrigens der Baselbieter Balz Recher. Stimmen eingefangen von der Miriam Eisner. Ja, und da wär's gsi vom Regional Diagonal für heute. Verantwortlich gsi für die Ausgabe ist Brigitte Mader. Am Mikrofon gsi der Roger Steinemann.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.